Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Wenn man Brautkleid kauft, hat man nicht immer die Chance, den Menschen zu treffen, der hinter dem Brautkleid steht, der es sich ausgedacht hat, der es entwickelt hat, der sich Gedanken gemacht hat, der den Stoff ausgewählt hat und so weiter und so fort. Also der Designer. Bei großen Firmen ist das ein Team, da ist es ein ganzes Designteam, da ist der eine hierfür zuständig, der andere dafür zuständig. Bei kleinen, charmanten Labels, für die ich ja zugegebenermaßen eine Schwäche habe, ist es meistens eine Person beziehungsweise ein ganz kleines Team, also ein Designer, dann Designassistenten, einer, der den Schnitt macht, dann die Schneider, die es nähen, die Schneiderinnen, also ich verzichte jetzt mal auf das Gendern, die Menschen, die liebenswürdigen und kreativen Menschen, die es herstellen. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der oder die Gästin, jetzt habe ich gesagt, ich gender nicht, jetzt tue ich es doch, egal, die hinter ganz wunderbaren, feinen, zarten, weichen, schönen Brautkleidern steckt. Und zwar ist es meine Designerin Sina Fischer. Sina, ich freue mich ganz arg, dass du dir die Zeit nimmst, heute mir Rede und Antwort zu stehen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Sehr gerne. Erstmal, ich freue mich, dass du hier gekommen bist. Das ist eine wunderbare Sache, dass ich auch Teil mal deines Podcasts sein darf, den ich schon ganz vielen meiner Bräute immer wieder empfehle. So, jetzt aber. Ich bin die Sina Fischer, ich bin verheiratet und bin Mama Antons, der jetzt 5 geworden ist.
Und was, der Anton ist schon 5? Ja. Oh, ich kann mich noch erinnern, wo der Baby war.
Ja, klar.
Oder wo du schwanger warst, weiß genau. Ich auch noch. So ja. Lange kennen wir uns schon.
So ist das, gell? Ja, der ist jetzt 5 und ein ganz arg toller, das sind doch die Lehrmeister für uns, oder?
Also wir lernen von unseren Kindern.
Genau, und ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich habe ganz klassisch eine Schneiderausbildung gemacht. Das war mir sehr wichtig, um ein gutes Fundament zu bilden, um hier Wissen zu bekommen. Und habe dann Design studiert. Auf Technikerbasis, also ich bin nicht Diplom-Designer, sondern staatlich geprüfte Designerin im Technikerbereich. Habe dann eben in verschiedenen Firmen gearbeitet als Designerin und habe dann gesagt, so, bevor ich meinen Traum, und den hatte ich immer, mich selbstständig zu machen, wahr werden lasse, braucht es noch irgendwas. Und dann bin ich nach Nagold auf die LDT, nennt sich die Schule, und habe dort Bekleidungstechniker, LDT gemacht, wo es nicht mehr nur um die Materie, also ums Handwerk oder auch Design, sondern da ging es wirklich, geht es darum, okay, was geht im Einzelhandel, wie musst du verkaufen, was sind deine Finanzen und so weiter. Also das bisschen kaufmännische Part, der mir natürlich in meiner Ausbildung dann in der Zeit sehr da natürlich gefehlt hat. Was aber nicht desto trotz geheißen hat, dass ich dort, den Herr Gerings, weil ich vergesse diesen Menschen nicht, ich bin so dankbar, bei dem noch Unterricht gehabt zu haben, weil durch den verstehe ich jetzt in aller Tiefe jegliche Stoffe, jegliche Materialien, und es gibt mir so ein großes, so ein gutes Gefühl, einfach für mich heute auch zu sagen, was wähle ich aus und was kommt mir einfach nicht ins Brautkleid rein.
Das ist doch wunderbar, wenn man sagen kann, dieser Mensch hat mir das mitgegeben und da zehre ich heute noch von. Da habe ich auch welche.
Ja, absolut.
Kleine Zwischenfrage. Das heißt, du hast Schneiderin gelernt und wusstest aber davor schon, dass du ins Design willst und hast das ganz bewusst strategisch gemacht, damit du das Handwerkszeug mitbringst.
Genau. Ganz genau.
Sehr vernünftig.
Da wiederum bin ich auch einem Menschen dafür dankbar. Das ist nämlich meine Mama. Weil das ist vielleicht auch unser bodenständiges schwäbisches Dasein, die gesagt hat, bevor du studierst, schau, dass du eine Ausbildung machst. Das sage ich jetzt mal kurz auf Schwäbisch, dann hast du was in der Hand.
Das darfst du auch auf Schwäbisch sagen. Wir sind hier mitten in Schwaben.
Genau, und zwar mitten.
Weißt du, Sina, du bist Schwäbin, ich bin Schwäbin. Solange unsere Hörer uns noch irgendwie verstehen, kann ich alles gut.
Und da, das kam da ganz klar, Teenager, erstmal so, oh echt? Oh nö, 3 Jahre Lehre, oh nee. Und dann war es noch so, dass auch viele meine Freunde, also der ganze Freundeskreis, die haben das Abitur dann ganz klassisch gemacht. Und ich bin nach der mittleren Reife einfach dann, habe die Ausbildung gemacht. Und das war in dem Alter einfach nicht so, keine Ferien mehr und mittags ich muss arbeiten und so weiter.
Das ist echt blöd.
Aber, natürlich, in dem Alter.
Mit Sina, du hast alles verpasst, du arme kleine
Ding. Überhaupt nicht, weil genau das war für mich immer die Eintrittskarte für alles Weitere, was da kam. Ich habe in einer ganz tollen Firma, Firma Sanetta, ohne Schlechtwerbung, aber das gehört einfach zu meinem Werdegang dazu.
Ja, darf man auch
Vollstufenbetrieb,
sagen.
Vollstufenbetrieb, ich habe das kennengelernt, ich habe die Färbereien gesehen, ich habe die Strickereien, wir haben so noch gearbeitet. Das, was alles jetzt in Fernost steht, war alles hier auf der Schwäbischen Alb, durfte ich alles noch erleben. Und es war in meinem Beruf oder in diesem Segment, wo ich geblieben bin, ja, in dem Textil, viel, viel mehr wert als jedes Abi. Und auch wenn es am Anfang durchkämpfen war, auch wenn mal, das nennt sich Akkordnähen. Akkordnähen bedeutet, wie viel Stück bekommt eine Schneiderin in so und so einer Zeit hin. Das musstest du auch machen. Tja, ist halt so. Und wenn's
hast du das gemacht? Hast du Akkordnäht?
Ja. Ich musste das gehört da dazu.
Aber dann weißt du, was wert ist.
Genau.
Ja, und dann weißt du auch, was du deinen Leuten irgendwann nicht zumuten möchtest, wenn du Qualität herstellen lässt.
Ja, genau.
Oder wenn du auch willst, dass Menschen, die du beschäftigst, dass die ein gutes Gefühl haben, wenn sie zur Arbeit kommen und nicht denken, heute muss ich wieder 723 Stücke abliefern, sonst habe ich den Tag nicht gut geschafft.
Das ist richtig. In meinem Bereich sowieso. Andererseits natürlich braucht es auch das. Ich habe, das hat alles seine Berechtigung gehabt.
Du, there is good news and bad news and everything. Man lernt was draus. Was mich interessieren würde, Sina, die Frage, wie kam es, dass du Brautkleider entwirfst und produzierst?
Die Story. Das kam, weißt du, wie es halt das Leben so spielt. Es ist echt, ich mag diese Geschichte vor allem, weil sie einfach so null erfunden ist. Es ist alles wahr daran. Es gab in meiner, also als ich dann Design studiert habe, dann hast du deinen Freundeskreis und die Clique und so weiter. Und ich weiß,
Clique? Gibt es noch?
Clique, das gab es zumindest da.
Und, Peer Group heißt es, glaube ich.
Ja, wir durften uns noch ganz.
Bubble.
Ja, zum Beispiel.
Bubble.
Wir durften uns noch ganz easy treffen. Weißt, das war
das war. Die Bubble hat sich getroffen.
Und. Ja, und da war, dann kam es ja, dann hat der mal die Freundin gehabt, ja, also es kamen ja dann auch immer andere Menschen dazu.
Und es wechselt sich so ein bisschen durch,
ja, genau.
Gell?
Und viele Jahre, nein, sag mal, pass auf, circa 5 Jahre später klingelt es tatsächlich an meiner Haustür. Ich hatte mich schon selbstständig gemacht, ein Jahr ungefähr.
Und was hast du da gemacht als Schneiderin oder
genau,
Modellschneiderin?
Nein, ich habe mich quasi selbstständig gemacht mit Kinder. Festlicher Kinderbode. Vielleicht sagt dir
Fingerhut.
Das noch was, der Fingerhut.
Ja, der Fingerhut, das sagt man.
Und der Fingerhut hat schon die Wurzeln in die Brautmode gehabt. Also sprich, ich habe, das waren Blumenkinderkleider und auch für Jungs ganz cool. Also verkaufe ich auch heute noch Leinenhose, Hemdle und
Wäschle.
Genau. Und also quasi wirklich in die Schiene festlich, aber sie sind keine Bräute. Kleine oder
ja,
kleine,
das finde ich auch ganz, ja, ist jetzt nicht so
Kind.
Meins, genau.
Und dann
wenn ich Kinder mit Reifröcke sehe.
Oh Gott, die Arme. Also vielleicht schon als Jux und die Mädels, es gibt ja solche, die dann so Prinzessin, dann wollen die springen.
So
dann,
sieht's aus. Also gute Sache.
Genau, und dann hat sie, und das hat diese Frau, die dann vor der Haustür stand, war damals die Freundin von irgendeinem Kumpel eben aus der Clique und wir haben uns eine Zeit dann aus den Augen verloren und dann sagt sie so, du Sina, also ich habe jetzt gehört, du hast es sehr schlecht gemacht, ich weiß ja auch, was du so, also die hat das ja alles gekannt, was ich gemacht habe und sagt, und jetzt eine Freundin von mir heiratet. Und die findet nichts und die braucht unbedingt jetzt dich. Sowieso mich. Und dann sagt die tatsächlich, es ist wahr. Die sagt zu mir, weil du hast in deiner Studienzeit immer gesagt, du machst mal Brautkleider.
Hast du das echt
gesagt? Das habe ich echt gesagt.
Und dann habe
ich auch später...
Sei vorsichtig, was du äußerst.
Sei vorsichtig, was du äußerst. Und was passiert ist, war halt ganz klar, was machst du, nach, wenn du hast fertig studiert. Und dann war das schon auch wieder natürlich so vom Elternhaus her, jetzt musst du Geld verdienen, also jetzt musst du arbeiten gehen. Und dann hast du geschaut. Und hier, was noch übrig war dann an den Textilfirmen, vorwiegend Unterwäsche. Ich habe dann auch hier in verschiedenen Unterwäschefirmen gearbeitet.
Wir müssen reden.
Ja, nein. Ich war immer für die Männer zuständig, was sehr cool wäre.
Ja, okay, ist auch recht. Also ich wäre dann eher für... Ja, okay. Nein, wir gleiten jetzt nicht ab. Ich wäre dann eher für den Inhalt interessiert, aber sei es drum, ja.
Ja, das war immer spannend. Mama, ist es schon witzig, was du so quasi rausgibst ins Universum. Und das, wenn es so stark ist, glaube ich, dass es kommt dann wie ein Bumerang irgendwann. Und sie war dieser Bumerang und auf einmal. Und dann hatte ich aber echt großen Respekt davor, weil ich gesagt habe, boah, ein Brautkleid und boah, okay, alles klar. Weil man die Vorstellung ja erstmal gar nicht hat, was steckt denn da jetzt alles dahinter. Und ich kannte auch, also das Brautkleid war ja auch nicht für sie, die ich gekannt habe, sondern es war für eine Frau, die ich nicht kannte. Und ich wusste nicht,
ja gut, aber du kanntest die Kinder auch nicht, für die du das gemacht hast.
Das ist richtig.
Und die Männer, die Unterwäschemodels, für die du da die Schlüpper designt hast, die kanntest du ja leider auch nicht.
Aber da sieht man mal, wie man, und das ist geblieben, ein Brautkleid wertet.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also wer wüsste das besser als ich?
Ganz genau. Und ich finde es so schön, weil du in einer deiner ersten Podcasts, die Magie eines Brautkleids, und die bleibt, das kannst du nicht wegzaubern, das ist einfach
Wir
so.
Wir haben alle den Virus.
Man gibt den Kraft, die Kraft da rein.
Ja.
Und das war einfach so kurz so ein aber es war wunderschön, eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich war, diese Braut hat mir den Grundstein für das gelegt, was ich heute bin, auch wie ich heute entwerfe.
Schick ihren Geschenkekorb.
Die habe ich eher auf ein Treppchen gestellt. Und und dann leben wir auf dem Dorf und dann war es einfach so, dann kam der Anruf, du Sina, ich habe gehört, du machst einen Braut, ja, ich heirate auch. Und dann ging das weiter und dann habe ich meine Freude daran gefunden und habe dann nochmal alles eigentlich Fingerhut nicht platt gemacht, aber habe gesagt, okay, stopp, jetzt müssen wir da aufhören, weil ich fand dann Fingerhut als Label für ein Brautkleid nicht so passend und habe gesagt, okay, da ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, würde ich meinen Namen nehmen und war darunter als Design-Label quasi fungieren und dann ist es da draus geworden.
Das ist ja auch ein schöner Name. Also Sina Fischer Design kann man auch gut heißen. Wenn du jetzt Rosa Pimpelhuber heißen dätsch, dann wär's vielleicht nicht so ganz charmant.
Komisch, gell?
Ja, nee.
Ja,
also ich hoffe, wir haben niemanden, der zuhört und so heißt. Das ist bestimmt ein respektabler Name, aber vielleicht nicht für ein Modelabel.
Modelabel, so ist es, genau. Nee, und das war... das war die Geschichte und wirklich, ich bin noch eine Zeit immer wieder da dran und muss immer wieder eigentlich darüber staunen, dass man mich dahin wieder gebracht hat. Dass das weißt du, jemand Sina? Anders war von außen, der dann gesagt hat, hey, du hattest doch da mal einen Wunsch.
Also eine Mischung aus Zufall, Universum, pass auf, was du sagst, was du ans Universum an Wünschen schickst.
Und dann aber auch die Umsetzung. Weißt du, ich hätte ja sagen können, nein.
Du weißt, ich habe eine ganz ähnliche Geschichte. Also ich habe eine ähnliche Geschichte, die gar nicht ähnlich ist. Wir haben eine wunderbare Schneiderei, mit der wir zusammenarbeiten. Also wir haben für unseren Laden keine eigene Schneiderin, weil wir haben nicht genügend, dass wir jemanden von morgens bis abends beschäftigen können. Und dann habe ich mir jemanden gesucht und dann hat eine meiner ersten Bräute hat gesagt, ich habe da eine Schneiderin, die ist ganz toll und die hat das Kleid hingekriegt, die hat das zwei Größen größer gemacht, sag ja, wie hat sie denn das gemacht? Also die hat den Rock komplett auseinandergenommen, hat ihn neu zusammen, wie so ein Tankrahmen oder sowas heißt es, glaube ich, ne? So ein bisschen so Tetris für Fortgeschrittene, Stoff-Tetris für Fortgeschrittene.
Oh,
ja, ich sag dir. Und dann habe ich das Kleid gesehen, weil ich durfte die Braut an dem Tag ankleiden und wir waren also beim Gottesdienst dabei und ich habe nur gedacht, jemand, der das hinkriegt, den muss ich kennenlernen.
Yeah.
Und dann bin ich zu der hin, habe die Adresse also gekriegt damals von der Mimi und bin zu der Schneiderin hin. Die hatte also die kleine Änderungsstube in einem großen Stuttgarter Kaufhaus, wo du dann hingehen konntest und deine Hosen kürzen und deine Ärmel kürzen und so weiter. Also gleich quasi Hose kaufen in die hauseigene. Ja. Nein, nicht hauseigene, die war schon aber selbstständig, ja, aber im Haus befindliche Änderungsschneiderei. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, sie erinnern sich ja vielleicht an die und die Braut. Und sie so, ja, das war ein ganz tolles Kleid und das war eine super Aufgabe und hat mir richtig Spaß gemacht und musste ein bisschen clever sein und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, würden Sie gern für unsere Bräute da zur Seite stehen? Und die so, weißt du, so, funkel, 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 oh, Brautkleider. Weil die hat nämlich 25 Jahre Brautkleiderfahrung. Die war in einem Brautmodengeschäft, damals bei Happy Day in Neckarweihingen, also traditionsreiches Geschäft in Stuttgart und Umgebung. Gibt es heute nimmer. Ist aufgegangen in einem anderen Geschäft, was auch gute Arbeit macht. Und sagte so, ja, sie hat dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, sich selbstständig zu machen mit dieser kleinen Änderungsschneiderei. Das hat sie dann gemacht, aber die Liebe zur Brautmode nie verloren. Und dann kam die Mimi und dann kam die Doris. Und dann sagt sie so, ja, wird sie furchtbar gern machen, müssen wir halt ausklamüsern, wie wir das hinkriegen. Haben wir also uns ein System überlegt. Und dann hat sie unsere Bräute betreut und irgendwann ist sie aus dieser kleinen Änderungsschneiderei ausgestiegen, beziehungsweise hat die einfach übergeben an den Nachfolger und hat sich in Stuttgart auf der Königstraße mit einem Atelier selbstständig gemacht. Sehr und als sie das eröffnet hat, hat sie mich eingeladen und die Mimi auch. Und dann waren wir dort und sie hat dann gesagt, wenn ihr beide nicht gewesen wärt, hätten wir das nicht geschafft. Und
gut, da kriege ich Gänsehaut, kann ich absolut nachvollziehen,
das Gefühl. Und das ist, weißt du, manchmal muss es einfach irgendwie zusammenpassen. Manchmal sagt das Universum, ich habe hier ein Puzzlestück und da ein Puzzlestück und da noch eins und die füge ich zusammen.
Oder es muss auch noch eine Zeit dazwischen passieren. Genau. Du gehst noch mal kurz einen Umweg, auf dem nimmst du bitte noch was mit.
Genau.
Und dann funktioniert es. Und für mich ist der eine, wenn wir jetzt so kurz spirituell noch oder in Anführungszeichen spirituell bleiben, ist nur dann, das ist dieses gewisse, hallo, ich klopf gerade an, das sagt das Universum. Ja. Und dann musst du es aber auch tun.
Ja, du musst es dann die Tür öffnen und sagen, komm rein.
Das ist dann das, was einfach ganz wichtig ist.
Und ich habe so ein ähnliches Bild, Sina. Ich sage immer, das Glück ist wie so eine Katze, die dir um die Füße streicht. Und hochgenommen gestreichelt werden will. Und es liegt an dir, sie hochzunehmen und sie zu streicheln. Oder sie sagt so, dann halt nett.
Jo.
Gell?
Ja, genau.
Ja, dann gibt es ich habe so viele Fragen an dich, Sina. Mal gucken, wie viele wir davon beantworten können in der Zeit. Was ich ganz spannend fand, ist, du bist ja nicht in dem Segment klassisches Brautkleid vertreten. Also ich sag mal, klassisches Brautkleid hat seine Berechtigung, möchte ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Mein Satz ist immer, Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim. Aber ich sag's mal so, trägerlos, schmale Corsage, Reifrock drunter, immer schön, aber habe ich schon zu oft gesehen und ist halt auch nicht meins. Gibt immer noch Bräute, die ich darin wunderschön finde. Aber mein Herz schlägt woanders. Deins auch, gell? Ja, sind wir schon zu zweit. Du hast gezeigt, dass man auch im Flauschpulli zum Altar schreiten darf. Und das hat mich schwer beeindruckt. Glaubst du, das klassische Brautkleid hat ausgedient?
Da knüpfe ich jetzt an deine Aussage von gerade an. Nein, also weil das hat einfach immer seine Berechtigung. Und die Sache ist ja auch das, dass alle Kleider und alle Stile, wir sind so vielfältig als Menschen, als Frauen, und man sagt doch so schön, für jede Frau ihr Kleid. Und deswegen brauchen wir alle Arten und alle Stile. Aber man darf eins nicht verkennen, natürlich auch in der Brautmode gibt es Trends, da verändert sich einfach was. Und ich bin der Meinung, dass das klassische Brautkleid nie in dem Sinn ausstirbt. Was ist jetzt klassisch? Also wenn du jetzt gerade wirklich sagst, Corsage und Reifrock, gut, der Reifrock ist halt sowas.
Es ist halt sau unpraktisch.
Um das geht's.
Und wenn du fünf Leute brauchst, um auf Toilette zu gehen, ist das immer so eine
Sache. Und auch die Massen an Stoff, da können wir ja gerade weiterknüpfen. Und bei mir war es einfach das, warum ich diese Art Kleider mache, die ich mache, hat natürlich ganz verschiedene Gründe, aber vorwiegend eigentlich auch wiederum aus meiner eigenen Geschichte, weil ich hatte so ein klassisches Brautkleid an. Es gab damals, da hast du gar nicht nach irgendwas anderem gesucht, das war halt normal. Also damals, ist jetzt 10 Jahre her, aber es hat in den 10 Jahren echt so einen Puffer gemacht.
Mensch, Tina, hättest du mir noch ein bisschen Zeit gegeben, mich gibt es seit 9 Jahren, also mich selber gibt es schon etwas länger, aber ja, meinen Laden gibt es ja seit 9 Jahren.
Auch da wäre niemals, deswegen die Idee von mir hier, es war immer klar, wo man hingeht. Das hat sich alles so gewandelt, weil so eine schöne Auswahl an ausgesuchten, kleinen, feinen Boutiquen, ich hatte nur eine Anlaufstelle da. Das ist Wahnsinn und ich bin so dankbar, was sich da getan hat, weil jetzt hat wirklich jeder einfach die Möglichkeit, hier in seine Richtung zu gehen oder jede Braut. Und bei mir war es halt einfach so, ich hatte diesen Reifrock und ich habe gesagt, das werde ich nie machen, ich kann dahinter nicht stehen. Ich möchte nämlich, dass meine Frauen sich bewegen können. Mhm. Und jetzt nochmal auf meine allererste Braut zurück. Das war der Anspruch von Susanna, die gesagt hat, ich möchte voll mega, ich weiß es nicht, wir haben so eine Party geplant, ich will da drin tanzen können und ich muss sitzen und das ist alles, also alles diese Ansprüche, die ich heute in meiner Brautmode sage, die sind sowieso dann gegeben.
Form follows function.
Ganz genau und dann war es so, dass ich, wie gesagt, es gibt es nicht. Auch die Auswahl der Stoffe würde uns einen, es gibt, glaube ich, jetzt gerade im Moment ein Kleid, die Stella, wo du vielleicht noch einen Easy Rock, Reifrock drunter tragen könntest.
Ja,
das mittlere, genau.
Ja, tolles und, Kleid genau. Übrigens. Darf ich es mal probieren?
Ja, das tut dir keinen Sinn.
Ich glaube, das ist jetzt nicht meine Größe, aber und nicht mehr altersgemäß. Ja, die Puppe.
Und wie gesagt, es würde gar nicht gehen, schon durch die Auswahl von unseren flatterigen, leichten Stoffen, wo bei mir einfach immer die Vorgabe ist, ich möchte, dass man sich bewegen kann, ich möchte, dass man hinsitzen kann, man kann auch alleine aufs Klo, da gibt es ja dann auch wieder seine Tricks und so weiter.
Dass man seine Gäste umarmen kann.
Zum Beispiel, und die
kannst
nicht
auch
immer
nicht
auf dem
in
Kleid stehen. Nein, du musst es immer so wegkicken.
Hm. Und ja, die Arme hochnehmen und zack, steht die Brust im Freien, das habe ich auch schon gesehen. Oder haarscharf, wo man gerade noch das bändigen konnte. Ja. Das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, da hat sich aber die Haltung auch verändert, Gott
Richtig.
Sei Dank.
Genau.
Weil ich glaube, dass das Brautkleid früher, da war eher die Optik ausschlaggebend und dass du dir gehuldigt wurde und dass du Hof gehalten hast als Braut. Und heute ist es so, dass du als Braut mittendrin bist und nicht weit entfernt, sondern mittendrin im Zentrum des Geschehens und feiern möchtest. Und da hast du einfach eine andere Ergonomie, die nötig
Ganz
ist.
Genau. Und bei mir kommt noch dazu, dass viele meiner Kunden, also meine Zielgruppe ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, älter, wenn man das so sagen darf, die ist einfach vielleicht so um die 30, also hat jetzt nicht mit älter, aber so nicht mehr Anfang 20, so will ich mich ausdrücken.
Ja, die hat die Prinzessenträume hinter sich.
Zum einen das, aber ganz wichtig, die haben teilweise auch schon ein Kind. Und dann wird es einfach, ist es nochmal eine ganz andere Denkweise zu sagen, ja, ich muss ja mein Kind hochheben. Ja, wie mache ich denn das? Und so weiter. Ich meine, da sage ich auch immer, bitte schaut, dass die Omas an dem Tag bei euch sind. Aber was das mit dem Brautkleid, das muss praktischer sein. Und die heutige Frauen, wir wollen schön gekleidet sein, aber wir sind nicht die, wir machen einfach unser eigenes Ding. Und deswegen, uns trägt niemand, braucht niemand die Schleppe tragen, das machen wir selber.
Du weißt, Sina, ich habe ja bekanntlich 2-mal geheiratet und das erste Mal ist schon ein bisschen länger her. Und ich hatte damals trotzdem auch ein Kleid, wo ich gesagt habe, das muss ein Kleid sein, in dem ich mich bewegen kann. Und das ist 20 Jahre her. Mhm. Ein Kleid, in dem ich feiern kann. Also ich habe damals schon den Anspruch gehabt, ich zeige dir mal, wenn du mich mal besuchst, zeige ich dir mal mein Brautkleid. Ja. Ich habe es noch und ich liebe es noch. Ist für mich immer noch eines der schönsten Kleider auf diesem Planeten. Noch immer.
Alles richtig.
Absolut. Und deswegen verstehe ich das total. Also ich Du, aber ich auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn jemand sagt, hey, ich liebe Disney oder ich möchte einfach gerne ein
Absolut.
Sissi-Kleid, das und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ja, also
Ja,
ich
genau.
weiß,
Ja.
dass ich in dem Kleid halt nicht ganz so beweglich bin oder wenn es halt ein größeres Kleid ist, wie wir letzthin besprochen haben, hast du den Prinz von Zamunda gesehen?
Ja,
Hast du den Albtraum gesehen in
klar.
Rosa? Ja, also da steht der Mann ja 3 Meter entfernt und du sagst so, hallo, im Bräutigam.
Wenn das aber
Ja, wenn das der
der
Traum
Wunsch
ist.
ist, dann ist das alles berechtigt
So.
und da finde ich, und bei mir ist es halt so, die Konfront, also das kommt ja auf mich gar nicht mehr zu, weil die Frauen sind ja heute sehr, sehr informiert und schauen und das finde ich auch gut und da wird selektiert und dann ist es klar, dass was bekomme ich bei Sina Fischer, also gefällt mir, möchte ich hin. Und mit dem Flauschpulli, das war eigentlich so eine Sache, durch das, dass wir, ich sage immer, das Wort Brautmode, da hat dann immer gleich jeder was im Kopf und sagt Brautkleider. Aber wir hier entwerfen wirklich oder wir haben das Angebot der Brautmode. Also von Anfang, du kannst dir vom Brautmorgenmäntelchen über das Brautkleid bis hin eben zu den Accessoires wie Pullis bei uns holen. Und das mit dem Flauschpulli war im Endeffekt eigentlich nur. Das ist eine Trendgeschichte wirklich. Und weil, was hatte man früher? Es war immer die Frage, ja, was ziehe ich klassisch in der
Drüber.
Kirche an, wegen schulterfrei? Das war,
Schleier.
komm daher. Genau. Aber was mache ich, wenn es mir auf der Alp, ja, was mache ich, wenn es kalt ist?
Ja, ziehst du
Und
Wolldeckel
genau.
an.
Und dann war es halt so, aber Sina, bloß nicht so ein Bolero.
Bolero.
Genau.
Also Bolero
Und
hat,
das ist für mich gerade ein
ja.
Trend, der einfach weg ist. Schauen wir mal, ich sag gar nichts mehr, weil es kommt alles wieder. Schauen wir
Ja.
mal, wie es wird. Solange
Wir haben
bin
ja die
ich doch
Pufferärmel
hier.
wieder und die
Um das
Propellerschleifen
geht's.
auf
Du
dem
siehst
Po.
es, du siehst es. Es kommt alles irgendwie wieder. Aber im Moment ist es nicht der Zeitgeist und im Moment ist es einfach der Kuschel und Strick. Und da kommt jetzt meine Intention dazu, weil wir uns verschrieben haben der Nachhaltigkeit. Und diese Pullis und Strickjäckchen weiß ich, dass die meine Bräute noch lange nach der Hochzeit
Ich habe auch
anziehen.
eine Maggie von dir, die ich
Stimmt, du hast
trage.
auch die Maggie, eine von
Gell?
den ersten. Genau. Ja.
Ach ja, Flauschpullis. Ich liebe meine Maggie. Sina, was ich auch gern wissen möchte, gibt es für dich, jetzt haben wir schon über einiges gesprochen, gibt es für dich denn No-Gos beim Brautkleid-Design?
Also, ich habe so den Ruf, dass ich eigentlich eher so ein bisschen eine bodenständige Person oder Designerin bin. Und ich habe nicht nur
Ich kann
den
das
Ruf, ich weiß, dass
bestätigen.
ich so bin. Und ich bin auch auf
Ich
dich,
weiß es auch
ja,
übrigens,
genau.
deswegen wollte ich
Bin
dich
das
gern
auch
auch
gerne.
interviewen, weil ich brauche, weißt du, jemand Abgehobener, der sagt, ah, hey, I'm Fashion People, das
Yes.
brauche ich eigentlich
Nee,
nicht.
bin ich auch. Also ist für mich auch nicht mehr so der Zeitgeist, aber egal, das ist ein anderes Thema. Bodenständigkeit hat aber jetzt ja nichts mit Langweiligkeit oder so zu tun. Zum einen ist es halt so, dass ich eigentlich als Designer natürlich erstmal offen sein muss. Das ist eine Berufsgeschichte. Ich muss eigentlich für alles offen sein. Ich muss sogar, ich weiß noch, wie wir uns im Studium mal drüber unterhalten haben, da hat ein Designer eine weiße Bluse rausbracht, nichts Besonderes, oben drüber und mit durchsichtigem Stoff. Und dann hat man da Erdbeeren reingefüllt und dann hat man einmal Platsch gemacht und dann ist das Mädel auf den Laufsteg gegangen. So, jetzt ist es so die Frage,
Wie schade um die Erdbeeren.
um
Was für
die
eine
Erdbeeren und um die
Verschwendung.
schöne Bluse.
Ja.
Ich hätte die Erdbeeren auch lieber im Bauch gehabt.
Als am Bauch.
Genau. Und da ist jetzt die Frage. Da in dem Moment, weil das so die Diskussion damals gab, war es halt so die Sache, okay, man muss für gewisse Dinge offen sein und wie viel, weißt du, da geht es ja auch um Kunstgeschichten und so weiter. Lange Rede. Ich habe mich dafür entschieden, ein Modedesigner zu sein, der tragbare Mode macht, der Mode macht, der einfach das unterstreicht, was schon da ist. Und nicht irgendwas herzaubern möchte.
Also
Das
nicht aus
geht
einer Frau was
sowieso nicht
anderes
ganz
machen.
genau. Und das ist in der Brautmode so wichtig. Und das bedeutet für mich ein No-Go, dass ich einfach Kleider machen Leute und weniger ist mehr. Ich mag den Trend nicht, dass man halbnackig zum Walking
Oh,
Down
danke, danke.
Laser. Und ich mag es nicht, vor allem weil das hat nichts mit sexy und Sinnlichkeit zu
Nee.
tun, sondern meiner Meinung nach ist das was, wo ich nicht mehr so richtig, wer bin ich eigentlich? Was muss ich zeigen? Was und so weiter. Ich habe Gott sei Dank nicht die Bräute. Meine Bräute sind gestandene Frauen und
die
sagen,
halt
und
noch
aber
nötig.
die sagen, genau, und aber da ist es, das Wort sexy und sinnlich war für mich immer schon ein Begleiter in meiner Brautmodewelt. Das hat aber, das kannst du ja anders rausbringen.
Ja, und das ist was anderes als provokativ.
Ganz genau.
Ich kann dir eins sagen, wir waren auf Brautmodenmessen, als es die gerade noch so gab.
Ah, ja.
Und ja, und wenn du da manche Kleider angeguckt hast, da habe ich gedacht, hey, lieber Socken, wer will das tragen? Erstens brauchst du die perfekte Gestalt und das Zweite ist, wie, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch, wie willst du denn deiner männlichen Verwandtschaft und deinen männlichen Gästen unter die Augen treten, wenn du echt fast nichts anhast, wo du echt, also wirklich Ausschnitte bis zum Bauch, dann Sidecuts, wo du echt das Gefühl hast, ja, die Brust, also da hätt's ein gescheiter Bikini auch getan, ja. Also da waren Kleider, das sind Kleider auf dem Messen. Ich bin gespannt, wie tief die Ausschnitte noch rutschen. Weil, und ich glaube, dass es dann irgendwann einen Gegentrend geben wird, weil man alles gesehen hat. Ich habe solche Kleider auch nicht. Ich habe ein oder zwei Kleider, die wirklich sehr, sehr tief ausgeschnitten sind, die aber insgesamt von der Anmutung
ganz
her
genau.
sehr cool sind und auch nicht die Braut ins Billige abrutschen lassen.
Und das ist es.
Aber ich fand manche Kleider auf den Messen, oh, Zina, da wusstest du selber als Besucher nicht, wo du hingucken solltest.
Ja gut, und das, ich meine, das gibt es in der Mode sowieso immer. Mode ist natürlich dann wiederum ganz, ganz eine das dein Gefühl, was dir gefällt, was mir nicht gefällt und andersrum. Das ist erstmal das. Das ist nur für mich. Und da kommen einfach so ein bisschen Bodenständigkeit und Traditionen mit. Eine Braut ist für mich, die himmelt man so an, ja, und zu der schaut man so ein bisschen auch auf, oder das ist einfach das Zentrum an dem Tag. Tut mir jetzt leid für alle Männer oder Bräutigam, die Männer, die einfach da, die gehören mit dazu, und eigentlich ist es immer das Paar, aber natürlich diese Magie des Brautkleides, das hat nur die, und da ist für mich einfach die Sache, die Magie. Wenn ich das als Designer nicht schaffe, sondern nur, also mit Stoff, sondern nur mit wenig und mit viel Haut, dann ist es für mich kein richtig gutes, ein gutes Design. Oh Gott, da können wir jetzt auch wieder Stunden reden. Ja,
ja, ich weiß, was du meinst. Das ist Sex Sells, und wenn das das einzige Argument ist, dann, dann stimmt irgendwas mit dem Produkt nicht.
Und ich habe eine ganz wichtige Geschichte im Moment, die, glaube ich, gerade vor allem in Deutschland einfach gerade ein ganz großes Ding ist, dass wir als Frauen, warum muss ich denn das immer? Warum zeigt sich, wieso geht dann der Mann nicht einfach oben ohne? Die würden nie auf die Idee kommen,
die Mann oben ohne.
Ja, genau. Also, weil es einfach doof aussieht, zum einen. Entschuldigung für meinen Ausdruck. Aber da wird nie, also da, ganz ehrlich, da bin ich so ein bisschen konservativ in Anführungszeichen, aber eher für uns Frauen. Warum muss denn warum müssen wir denn immer alles gleich zeigen? Darum geht's nicht.
Du, ich bin da ganz bei dir. Und dann ist es auch so, Ich bringe auch immer den alten Spruch, nicht das Kleid adelt die Braut, sondern die Braut adelt das Kleid. Und da musst du dich auch irgendwie wohlfühlen, das ist immer wieder beim Ergonomieaspekt. Wie willst du dich bewegen in so einem Stückle Stöffle, wo du etwas, bleibt es da, wo es sein soll, oder schlupft da irgendwas raus?
Du kannst den Tag nicht ganz richtig so genießen.
Also ich sag mal, eine gewisse Transparenz. Es muss immer irgendwie, finde ich, mit Stil sein, und es gibt auch irgendwie Grenzen. Also es gibt, ich habe jetzt auch ein Kleid von Kisui, Klammer auf, keine Werbung, Klammer zu. Ja. Nein, du kennst ja Kisui, und schätzt Kisui, da haben wir schon drüber gesprochen, also da haben wir offline drüber gesprochen, und ich habe von Kisui ein wundervolles Kleid, die Dori, das Kisui eigens für uns macht, genau. Ja, ich habe mir den Luxus geleistet, dem Kleid den Namen geben zu dürfen, und da ist der Ausschnitt relativ tief, aber so, dass es gut ausschaut und dass es stilvoll ausschaut. Und da haben wir die Möglichkeit auch, das ist der Vorteil bei einem kleinen Hersteller, zu sagen, haben wir jetzt bei einer Braut, wir hätten den Ausschnitt gerne etwas höher, damit die Braut sich wohlfühlt, und da müssen wir halt nur sagen, wie es aussehen soll, beziehungsweise wie viel der höher sein soll, und dann macht das Kisui sehr gerne für uns, weil auch die Kollegen den Anspruch haben, die Braut muss sich wohlfühlen, die muss sich bewegen können, und wir unterstützen die Braut und, genau. und dominieren sie nicht. Ja. Und das ist das Wesentliche. Das macht gutes Design aus.
Ja.
Insofern. So, also die No-Gos.
No-Gos in dem Sinn, ja, wirklich dieses, ich, also nicht nackig.
Ja. Aber weißt du, was für mich so ein No-Go ist? Hm? Ah, ich sag's ungern, China-Plastik.
Ja, gut.
Ja, gut, aber das setzen wir voraus. Welt. Das setzen wir voraus.
Das gibt's halt eh nicht in meiner, in dieser, ja, bei uns findest du.
Wenn ich schon bei dir bin, Sina, dann dürfen wir auch über das reden, was dich ausmacht. Was ist der springende Punkt bei der Qualität von Sina Fischer Design? Was macht dich aus, deine Qualität?
Im Prinzip ist es, es sind so viele, viele Aspekte, was jetzt
sind man so, erwartet. Sind so ketzerische Fragen, gell, die blöde Doris, jetzt will die von dir was nicht wissen.
Überhaupt nicht, weil ich bin ja in einer Community von Textilern umgeben. Also das habe ich mir auch mittlerweile geschaffen. Die es hier noch in Albstadt oder im Umkreis gibt, mit denen bin ich connected und das ist mir ganz arg wichtig. Das sind einfach Frauen, die das alles von der Pike auf gelernt haben.
Das war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Ansatz, dass du gesagt hast, ich bin aus Albstadt, ich bin hier groß geworden, ich habe hier mein Business gelernt, ich habe hier mein Handwerk gelernt und ich möchte es hier auch praktizieren aufgrund der Tradition.
Richtig,
genau. So, jetzt habe ich das gesagt, was du sagen wolltest.
Sagen wollte. Ja. Nee,
okay, ab jetzt interviewe ich mich selber.
Ja, aber siehst du, hast du es verstanden.
Ja.
Nein, es hat letzten Endes natürlich, ich finde, dass der Standard, wenn du selber etwas produzierst, einfach ja nicht, das hat mit der Vertriebsstruktur zu tun, was du dann machst. Und da ich einfach meine Heimat mag und mein Gott, wir sind mobil, ich bin auch schnell in Stuttgart und so weiter, ich bin auch schnell, ich fahre gern Zug, ich bin in jeder großen Stadt schnell, mal Pandemie ausgeklammert, aber Liebe ist hier und hier ist halt, hier steckt noch das Wissen. Also sprich, ich finde hier noch Schneiderinnen, ich finde hier wirklich Leute, die im Textil, so wie ich, also die ihre Wurzeln da haben. Und das war, und das zu deiner Frage, was macht die Qualität aus? In meinem Team gibt es niemand, der Quereinsteiger ist. Nichts, dass das nicht auch funktionieren könnte, aber für ein Produkt, das teilweise diffizil zu nähen ist, wo du einfach fundiertes Wissen brauchst, was ist in dem Stoff, welche Qualität gehört auf die Haut, welche lieber nicht, welche kommt bei uns gar nicht rein, weil es einfach, also wenn ich schon Polyurethan höre und solche Sachen.
Acetat habe ich von dir gelernt. Genau. Du sagst schon mal die größte Natursünde,
Acetat. Don't do that. Das ist wirklich, das ist schlimmer als jede Plastiktüte. Es geht nicht kaputt und wenn wir es zerstören und wenn wir es verbrennen, steigen so viele schlimme Gase. Das ist nicht gut. Also das ist.
Habe ich von dir gelernt? Ich gucke ich immer rein in alles, gucke immer, ist da Acetat dabei und dann ist es nicht akzeptabel für mich. Hast du auf mein Leben die Wirkung gehabt?
Das freut mich sehr, weil das sehe ich so ein bisschen auch als meine Aufgabe. Weil jetzt, woher willst du es wissen? Ich habe es gelernt, du nicht. Und wir müssen damit, ich möchte das einfach preisgeben. Und auch in unserer schönen Brautmodenwelt, finde ich, ist es jetzt Zeit geworden, auch darüber zu sprechen und das nicht einfach nur irgendwie zu sagen, ist ja alles schön, ist ja egal, was in dem Stoff drin ist. Es ist nicht meine Aufgabe, also ist meine Aufgabe, hier Wissen oder unser Wissen einfach weiterzugeben. Und das ist für mich so ein erster Qualitätsanspruch, zu sagen, okay, da kommt nichts Schlechtes schon am Material rein und ich habe nur Leute, die haben nichts anderes gelernt. Die sind sofort ins Textil. Die eine ist ins Flächendesign, die andere hat den Maßschneider gemacht, noch mit Ausbilderin. Also wir wären jetzt sogar bald noch fähig, Auszubildende hier zu haben. Die anderen
Würdest du auch ältere Auszubildende nehmen?
Das ist mir ja gar nicht.
Ich bin auch gut erzogen.
Das glaube ich. Nein, also auch da ist es auch so für mich als ich sehe mich eigentlich auch nicht mehr nur als Designerin. Es ist die unternehmerische Tätigkeit. Ja. Wo will ich hin damit? Und ich bin halt der Meinung, dass es Zeit geworden ist, über das Textile nachzudenken. Und egal in welcher Branche, ob das jetzt Braut, Oberbekleidung oder ist, wir müssen ein bisschen nachdenken, was wir tun. Und deswegen gibt es einfach bei mir, ich habe niemand im Team, der hier nicht ein fundiertes oder mir noch mehr Wissen mitbringt, das ich vielleicht schon selber habe. Und
ich glaube, du hast auch alle Mitarbeiter deines Teams, die bringen dieses Brennen dafür mit.
Genau.
Das Brennen für die Mode, das Brennen für die Frauenmode, für das Handwerkliche.
Ja, genau.
Und ich bin so versucht, hier an die Kleider zu gehen und dran rumzukrabbeln. Und diese, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön die sich anfassen, nicht nur hübsch aussehen, sondern... Also ich möchte am liebsten da mir so, weißt, die paar Kleider und dann so hinten so eine Höhle bauen und mich einmummeln.
Dann mach doch das.
Sina, ob die hinterher noch so aussehen, wie sie sollten.
Alles gut.
Nein, aber ich finde auch, ein Kleid muss nicht nur schön aussehen, es muss sich auch schön tragen, es muss sich schön anfühlen. Und deswegen haben wir ja auch Sina Fischer im Laden.
Genau. Und natürlich auch alle, das, es ist für mich, wie du es gerade sagst, es kommt Kisui vielleicht nochmal, aber das ist für mich schon so ein ganz großes Vorbild. Genau das ist es, die Kerstin bleibt auch hier in Deutschland, produziert hier aus einem gewissen Grund. Wir haben ja unsere Gründe da dafür. Und selbst wenn das manchmal echt hart ist, es ist nicht easy, weil die ganze Industrie ist abgewandert. Das ist was, wo du willst was zurückholen, was nicht mehr existent ist. Also es geht so weit, dass wir teilweise überlegen müssen, welche Nähmaschinen kaufen wir, gibt es dafür noch einen Techniker? Also falls das da draußen irgendjemand hört, wir brauchen auch Leute, die diese ganzen Maschinen warten können, die alle diese ganzen Sachen.
Und das ist für mich, wir reden nachher drüber.
Und das ist für mich ein erster Qualitätsanspruch, weil wie gesagt, auf die Frage wäre jetzt vielleicht gekommen, ja, wir haben wundervolle Stoffe, wir haben diesen... Das ist für mich schon langsam selbstverständlich. Mir geht es gerade ein bisschen um die Tiefe, fundiertes Wissen zu haben und zu wissen, was wir tun und auch in jedem Schritt zu sagen, Maschine sowieso kann dies und das und diesen ganzen, du weißt, was ich
meine, ja, ich weiß
dieser
genau,
ganze Prozess, hier wieder eine Industrie herzubringen, die eigentlich gar nicht mehr hier existiert. Und das ist für mich ein hoher Qualitätsanspruch, dann auch zu sagen, ich habe ein Kleidungsstück, das hier gemacht wurde, das keine abstehenden Fädelchen hat, das einfach von der Schneider-Handwerkskunst kommt und nicht tausende Kilometer weit weg einer Frau beigebracht wurde.
Ja.
Ich weiß noch in der Zeit, als ich angestellte Designerin war, ich war ja überall auf der Welt unterwegs und es war so, dass ich den Frauen, ich bin im Nähsaal gesessen, die haben mich umringt, zig Frauen und ich habe denen vorgenäht, wie man einen Knopf annäht, der hält. Ich hoffe, weil manche, die waren mir so dankbar, sie wussten es nicht. Und das muss man jetzt sich überlegen, was ist da passiert? Wir sind einfach nur gegangen in ein anderes Land und das sind Menschen, die sind dafür zuständig, unsere Klamotte günstig herzustellen. Die wissen manchmal nicht, ob sie überhaupt einen Lohn dafür kriegen. Und dann kriegen sie es auch noch nur nebenher beigebracht.
Ja.
Und das ist was wir einfach, was ich sage, da möchte ich... Du weißt ganz genau, du bist eine meiner Brautboutique oder Boutiquen, die ausgesucht wurden, dass wir miteinander arbeiten. Und du weißt ganz genau, okay, hier ist jeder Nadelstich einfach von einer Schneiderin, die eben eine dreijährige Ausbildung hat und vielleicht on top noch Ausbildung
gemacht hat. Die weiß, was sie
tut. Genau. Und der das niemand nebenbei beigebracht hat.
Ja.
Weil man... Es gibt viele Hobbyschneider, es gibt viele Autodidakten, die einfach selber, und das finde ich super und finde ich schön, aber es gibt einfach Dinge, die man mir beigebracht hat, die du dir selber nicht, die weißt du nicht, die kannst du nur in der Ausbildung so mitbekommen.
Ja, ich habe ja mal mit meiner Heike, die ist ja ein häufiger Gast in meinem Podcast, einfach sie ist in der Nähe und wir verstehen uns gut, sind gut befreundet. Wir sind direkter Wettbewerb, Sina.
Ja.
Das muss man auch können, mit dem Wettbewerb sich anzufreunden. Ja. Deswegen betrachten wir uns eher als Kollegen. Und die hat mir auch ganz viel erzählt über, wie man einfach Stofflagen aufeinander nagelt, wie es nicht sein soll. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht jedes Wort, weil ich habe den Beruf nicht gelernt, aber ich habe viel Fantasie und mittlerweile auch nach 9 Jahren Brautmode, sage ich jetzt mal, schon einen Blick dafür. Vor allen Dingen habe ich einen Blick für Qualität. Ich sehe an einem Brautkleid draußen schon, wäre das ein Kleid, das ich bei mir in die Boutique holen würde, oder ist das ein Kleid, was hübsch aussieht, aber wirklich billigst zusammengenagelt wurde. Das sehe ich schon. Da waren wir bei der, da brauche ich dich gar nicht mehr fragen, was für die Wahl der Stoffe und Materialien besonders wichtig ist.
Im Prinzip ist es eigentlich dann Selbstsprechen. Ja. Also klar, das ist schon eine der zentralen Arbeiten, die ich, da ich immer Wert drauf lege, da bin ich auch wieder, und jetzt, es schließt sich alles der Kreis, habe ich einfach von meiner Tätigkeit, dass ich schon seit Jahren in der Textilbranche arbeite, kenne einfach viele Firmen, die Stoffe herstellen, kenne viele Vertreter dann auch. Das ist ja ein kleiner Kreis geworden, was das anbelangt in der Textilbranche.
Ja, man duzt sich, gell?
Einfach ist schön. Wir sind einmal von Paris von der Messe heimflogen, Jahre her, da ist der ganze Flieger mit Textilern vollgesessen hier von der Alp. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt runterkrachen, dann stirbt mal hier eine ganze...
Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich war auch mal in einem Flieger, da saß die halbe IT eines Unternehmens drin, und ich habe nur gedacht, ob da noch ein Produkt zusammengenagelt werden kann, wenn dieser Flieger abstürzt. Aber
also, alles gut gegangen von dem her.
Glück gehabt.
Ja, und das sind, also, und wie gesagt, das ist eine zentrale Aufgabe, vor allem auch da muss man ja halt sehen, okay, welche Stofffirmen gibt es noch, wo arbeiten die? Ja gut, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Stoff von meinem, der sitzt in Düsseldorf, von der Textilagentur, ja, aber woher beziehen die das und so? Also es ist schon eine zentrale Aufgabe, die wir auch immer haben. Und selbst wenn ich nicht, und das sage ich auch immer ganz offen, wir sind selber nicht zertifiziert. Ich habe kein GOTS-Zertifikat oder solche Sachen.
Ja, aber ich weiß von der Kerstin, also die viele arbeiten wie zertifiziert, aber diese Zertifizierung kostet ein Schweinegeld, und das musst du in deine Kleider einpreisen, und irgendwann geht das nicht mehr. Und weißt du, da sage ich, im Zweifelsfall musst du halt deinen Lieferanten kennen, auch wenn du oder Kisui oder auch die Lorelei, auch ein feiner Hersteller, wenn ihr nicht zertifiziert seid, aber so arbeitet und ich euch kenne, dann langt mir das, da brauche ich kein Siegel. Ein Siegel hat seine Berechtigung, gar keine Frage. Ich mache auch gerade die Folge für die Nachhaltigkeit im Brautmodenbusiness, beschäftige mich mit Siegeln und Zertifikaten. Ja. Siegel und Zertifikate sind eine gute Sache, aber weißt du, was noch mehr wert ist? Vertrauen.
Ganz genau. Und die Transparenz.
Ganz also genau. Die Stoffballen, die sind hier rechts. Genau. Und die Kleider, also, und die Kleider auch.
Und das ist, mir ist es so wichtig, denn wirklich die Trans- und aber auch ganz ehrlich zu sagen, ich sag jeder Braut, so, das, was du dir gerade ausgesucht hast, das ist ein Stoff, der ist made in Germany. Diese Spitze ist wirklich hier in der Manufaktur noch gemacht für uns. Mhm. Aber dieser Stoff ist einfach auch einer, der einfach nicht aus Deutschland kommt. Das ist so, und da bin ich auch offen.
Das ist ja per se nicht schlecht, Sina.
Nein, eben.
Aber man muss halt immer aufs gesamte Bild gucken und sagen, weißt du, made in Germany heißt ja nicht automatisch gut, sondern made in Germany heißt, ist vermutlich einmal, gut. Ja, genau. Muss man auch
ist
hingucken.
Halt in Deutschland,
weil made in China ist nicht automatisch schlecht. Echt, muss man hingucken. Ich habe eine Kollegin, die lässt Schmuck in China herstellen und macht das also unter ganz, ganz nachhaltigen Gesichtspunkten. Die Frauen werden ordentlich behandelt, sie werden ordentlich bezahlt, die können sich damit eine Existenz, sie können sich ihren Lebensunterhalt leisten. Und dann ist Made in China nicht per se schlecht. Man muss sich immer, wie so oft im Leben, das ganze Bild angucken.
So ist es. Und einfach auch, das sich reinfuchsen und zu sagen, okay, woher ist es dann, wenn ich das von da und da beziehe, was steckt in dem Stoff drin? Also da geht es jetzt dann wieder bei mir um, was ist das wirklich für Material und so weiter, und da suchen wir uns dann einfach. Also da immer, das ist eine Arbeit, die ist immer mit dabei. Weißt du? Also
das ist auch das Aufwendige.
Ja.
Weißt du, das ist ja auch der Aufwand, der in deiner Qualität drin steckt. Es ist ganz leicht, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich brauche jetzt einen Chiffon, der die und die Eigenschaften hat, und wo der hergestellt wird, ist mir doch egal.
Ja.
Und der darf nur so und so viel Euro der Meter kosten. Ist ganz easy. Erheblich schwerer ist es, die Zeit und Liebe und Mühe und den Anspruch und Recherche zu investieren, zu sagen, okay, dass die und diese Parameter soll das Material erfüllen, mhm. aber der Parameter, wo wurde das hergestellt, unter welchen Bedingungen, von wem, wie werden die Leute bezahlt, wie werden die Dinge gefärbt, wie werden sie ausgerüstet, mit was und wo landen diese Dinge dann? Genau. Das ist halt etwas, das kostet Zeit. Mhm. Und da auch das fließt mit in die Qualität ein und Qualität hat ihren Preis. Das war schon immer so. Und ich bin mittlerweile, seit ich mich damit beschäftige, gucke ich in jedes Kleidungsstück rein. Wo ist das hergestellt? Was ist das für ein Material? Und es gibt wirklich, wirklich, Sina, Kleidungsstücke, die ich aus dem letzten Grund, also die wären für mich in Ordnung und die finde ich auch schön, die fanden sich gut an. Ne? Und dann gucke ich rein und sehe irgendetwas, wo ich sage, sorry, habe ich gelernt, ist schlecht.
Ja.
Und dann entscheide ich mich mit ein bisschen dagegen, aber sage, nee, dann halt nicht. Und es gibt Kleidungsstücke, bei denen weiß ich schon am Preis, das kann nicht funktionieren. Und da kaufe ich nicht ein, weil wenn eine Jeans 17 Euro kostet, dann kann die... Das kann nicht gesund sein. Nicht für den Planeten, nicht für den, der es gemacht hat, nicht für den, der es trägt und so weiter. Nicht für die Verkäuferin. Es gibt Läden, ne? Wir sagen den Namen nicht. Da hast du so viel Chemieausdünstungen, wo ich sage, da müssen die Verkäufer eigentlich auf Erschwerniszulage kriegen.
Oh Gott. Ja, dann muss ja irgendwas Gutes.
Okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Ja, ich vergleiche es eigentlich immer da, wo wir es schon relativ weit gebracht haben, ist die Lebensmittelindustrie. Da denken wir ja mittlerweile schon auch, man diskutiert ja jetzt über eine Fleischbesteuerung, weißt du, so irgendwas, was ich richtig finde. Aber wir haben auch da ja irgendwann, warum florieren gerade diese Hofläden? Warum ist es gang und gäbe, dass man sagt, hey, ich hole meine Milch zum Beispiel, also das ist bei uns hier auch, beim Bauern und so weiter. Warum will man das wieder? Weil wir begriffen haben, dass es so halt nicht mehr geht. Und weil, ganz ehrlich, ich habe kein Ei mehr ich habe meinen Eierlieferanten, der kommt, das ist das klassische Wägelchen, der hat seine Hühner, ich weiß, wie die leben. Ich darf da
du
auch.
Kennst du mit Vornamen?
Wie
geht's dir heute?
und dieses Ei schmeckt einfach nach Ei und fertig.
So ist
und
es
in der Lebensmittelindustrie haben wir es so hinbekommen. Textilindustrie hat dann noch ganz, ganz viel Arbeit. Und
ja, ich glaube, da musst du mal in die Fashion-Ausstellung in Stuttgart im Alten Schloss. Die ist da sensationell und die arbeitet da auch mit ganz vielen plakativen, belegbaren Aussagen, wo du echt nachdenklich wirst und denkst, so muss ein T-Shirt 20.000 Kilometer gereist sein, bevor es für 17,50 Euro bei mir im Schrank hängt. Ja? Das sind so Gedanken, aber weißt du, da müssen wir uns noch hinentwickeln. Ich bin frohen Mutes, dass wir da auch gute Arbeit leisten, dass du da gute Arbeit leistest, dass Kisui, die Kerstin und ihr Team gute Arbeit leisten, dass andere Hersteller, die in Deutschland auch Brautmode, gute und schöne Brautmode herstellen, dass die auch gute Arbeit leisten. Und da ist es eher, da gucken wir eigentlich alle eher in die gleiche Richtung, als Wettbewerb, dass wir uns als Wettbewerb empfinden, weil da haben wir alle irgendwie einen Anspruch. Und weißt du, man kommt in der Brautmode an China nicht ganz vorbei.
Nein.
Aber die Frage ist auch hier, das Big Picture. Ja. Und trotzdem habe ich eine Schwäche für Brautmode aus Deutschland.
Hat ja dann in dem Fall seine Gründe, oder?
So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der Nachhaltigkeit bei der Herstellung. Jetzt gehen wir bei der Nachhaltigkeit, was die Braut betrifft. Das ist ja, wir haben ja alle Bräute. Und nicht jede Braut ist 1,80 Meter groß und trägt Größe 36. Und das ist auch gut so. Der liebe Gott hat die Welt bunt gemacht und ganz vielfältig. Und wir freuen uns auch, wenn nicht jede Braut gleich aussieht und wir nur nicht nur ein Kleid verkaufen, sondern eben für jede Braut das Richtige finden. Was ist deiner Meinung nach das Geheimnis, dass eine Braut völlig unabhängig von der Größe und von der Figur einfach strahlen und schön aussehen lässt?
Das, was wir alles jetzt besprochen haben.
Okay, danke fürs Gespräch.
Tschüss. Was wir, nein, auf den Punkt gebracht, sie muss sich wohlfühlen. Mhm. Wenn das kann, aber das ist wirklich unabhängig von, das ist egal, ist so. Welche Kleidergröße. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wirst du das nicht an die Frau bekommen. Und das ist auch gut so.
Ja,
und,
wobei.
Natürlich, es gibt gute Verkäufer. Und es gibt auch Einflüsse, die mir manchmal, da hast du auch schon drüber gesprochen, die von außen kommen. Ja. Die einen Druck von der Braut außen. Mhm. Da sehe ich uns als in unserer Verantwortung, in deiner Verantwortung, dass du sagst, ich habe meine Mittel, wie ich da vielleicht ein bisschen gegensteuern kann oder kann ihr helfen. Also im Zweifel immer für die Braut, ist deine Kundin und sonst niemand. Also immer habe ich, und wie gesagt, wir haben hier ja auch unsere Bräute oder eigene Bräute hier, und da war von Größe 32 bis Größe, keine Ahnung, weiß ich nicht, das weiß ich auch nicht mehr, weil wir machen das ja auf Maß. Und wenn da war immer der Moment, ich frage immer, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Lauf bitte, lass es hier, bleib in dem Kleid.
Genau, ich frage auch immer, wie fühlst du dich?
Wie empfindest du? Und dann kommt einfach oft, das bin ich nicht. Weil wenn du die richtigen Fragen fragst, dann kriegst du auch die Antwort. Und auch wenn wir jetzt uns jemanden vorstellen, der vielleicht eher die aufgrund ihrer Größe vielleicht so ein Mensch ist, der vielleicht sogar schüchtern ist oder zurückhaltend oder damit vielleicht ein Problem hat, dann ist es deine Aufgabe zu sagen, hey, ich bin da, ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich, und wir schauen, dass wir was für dich finden. Mhm. Und es gibt es einfach. Es gibt es. Es ist nicht alle Brautkleider sind nur für alle Größe 36 Frauen gemacht. Das ist nun mal so. Und das bedeutet, dass es im Prinzip wirklich immer um die richtigen Fragen zu stellen, wie bist du selber angezogen, was darf bei dir am Kleid nicht fehlen, und dann wirklich zu sagen, okay, wie fühlst du dich? Und du siehst es ja auch.
Ja,
der Moment ist sogar das, können wir mit der Maske echt sehen.
Wobei schon
Bewegung,
schwieriger.
Es ist schwieriger. Natürlich, ja. Aber es sind
aber
dann doch die Augen
und die Hände,
und sich anschauen im Spiegel und hier mit dem Kleid schon ein bisschen spielen und so weiter, und dann weißt du, okay, jetzt sind wir in dem Wohlfühlmodus, und da braucht es vielleicht auch erstmal so eine kurze Zeit, bis du da bist. Das hat ja auch mit dem Kennenlernen erstmal zu tun und neue Umgebung oder andere Umgebung und so weiter.
Und dann ist man auch nicht gewöhnt, ein langes, weißes, fließendes Kleid zu tragen.
Und das ist für niemand das Thema, und das sage ich auch.
Wobei wir, die wir Brautmoden machen und verkaufen, ne, wir gehen ja den Wochenende immer in den Laden und spielen dann Prinzessin und ziehen die ganzen Kleidchen an.
Ja,
du auch?
Ja, voll.
Ja, ich auch. Jedes Wochenende.
So wäre es das. Nein, so nicht. Aber das ist wirklich, es hat mit diesem Wohlfühlen zu tun. Immer alles. Und deswegen ist es immer ganz auch pauschal zu sagen, also gerade, und ich weiß, die Frage zielt ja auch darauf ab, dass wenn, was ist mit in einer größeren Größe, und da gibt es leider immer noch zu viele, die dann nur so ein Schema haben und sagen, du hast die Größe, jetzt wirst du da, das ist nur ein Kleid, das ist das Kleid, wo ich dich halt rein
projiziere.
Und, aber das ist oft halt einfach auch nicht das. Und da nochmal auch zu dem Thema Trend, ich liebe Corsagenkleider, ganz clean und so weiter, aber die sind nicht für jeden, auch für jemanden, der zum Beispiel nicht viel Brust hat oder so, das ist einfach nicht immer die Allerweltslösung. Und deswegen muss man da einfach wie du es ja auch sagst, probieren. Und
man selbst muss wenn, es immer sehen
ja,
und
genau.
Spüren.
Und viele sagen ja auch, echt das? Da sage ich, ach komm, jetzt bist du schon da, jetzt zieh es doch mal an.
Ich sage immer, dein Risiko ist überschaubar. Im schlimmsten Fall hast du zwei Minuten ein Kleid an, dass du nicht leiden kannst.
Genau. Und deswegen da wirklich den Spaß und die Freude wecken und dafür. Und das gibt es für jede Größe. Und ganz ehrlich, ich habe schon so oft größere Größen da gehabt. Das waren die hübschesten, coolsten Frauen, wo ich nachher dachte, boah, die kann alles tragen. Ohne Witz, ich hatte jemanden, alles so toll. Und aber es ist bei allem einfach das die Sache, wer ist der Mensch, was möchte diejenige, und dafür sind wir einfach da, das zu rauszukristallisieren. Und selbst wenn in meinem Fall ja noch mehr, weil ich habe nur eben das, was wir machen. Wenn ich dann sage, okay, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht dir vorstellst, dann weiß ich aber, wo du es findest. Und das ist Vertrauen weg.
Ich habe eine Visitenkarte für dich.
Genau. Und das ist doch das Schöne, und da niemand einfach alleine zu lassen.
Ja. Aber weißt du, das ist genau das, das Wohlfühlen. Ich finde, das Wohlfühlen ist bei so vielen Entscheidungen da so wichtig. Das Wohlfühlen mit dem Gedanken, mit diesen Menschen das Leben zu verbringen. Mhm. Das Wohlfühlen mit dem Gedanken, die Hochzeit eben so zu feiern und nicht anders. Wobei das ja im Moment ein bisschen knifflig ist. Aber hat ja auch was mit Expectation Management zu tun. Du kannst eine Hochzeit mit 10 Leuten an einem Dienstag im November feiern. Und das ist ein wundervolles Fest. Insofern, und das Wohlfühlen mit dem Kleid, das Wohlfühlen mit einem Laden, den du dir ausgesucht hast, mit einem Kleid, das du anhast. Das ist das, was ich gelernt habe am Anfang, relativ schnell. Du kannst ein Kleid anhaben für $20,000. Wenn du dich darin nicht wohlfühlst, wird jeder sagen, hübsches Kleid, aber irgendwas stimmt nicht damit. Genau. Und das Wohlfühlen und die Ausstrahlung, das wird durch die Braut bestimmt und nicht durch das Kleid. Okay. Das Kleid unterstützt es. Nur unsere Aufgabe ist nicht, aus der Braut was anderes zu machen, sondern unsere Aufgabe ist, das, was in ihr ist, rauszuholen. Und das war jetzt das Wort zum Freitag.
Und genau. So, das dürfen alle auch so mitnehmen. Das ist wirklich die Quintessenz des Ganzen.
Liebe Sina, ich danke dir herzlich. Das war nicht unser letztes Interview. Ich hätte noch so viel Fragen. Das heißt, wir müssen uns wieder treffen.
Machen wir.
Es hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wenn jetzt der Ton aus ist, dann muss ich echt an die Regale gehen und ein bisschen Brautkleider krabbeln, weil die fassen sich einfach so schön an. Wobei, ich habe ja einiges von dir. Ich könnte ja eigentlich in meinem eigenen Laden ein bisschen rumkrabbeln.
Du warst aber auch hier.
Ich habe ja nicht alles.
Bist du schon hierher gekommen?
Ja, genau. Jetzt habe ich mich hierher gemacht. Jetzt muss ich auch ein bisschen, ich bin ja auch so ein haptischer Mensch, weißt du, ich muss die alle anfassen.
Anfassen muss sein.
Deswegen finde ich das Online-Kaufen von Brautkleidern auch ganz schrecklich. Ob das jetzt als Brautisch oder für uns als Retailer, das ganze Online-Ordering finde ich echt da ganz schwierig, weil ich finde, man muss es spüren.
Ja, sehe ich auch so.
Deswegen, Sina, wir glauben dran, dass wir das bald wieder alles in guter Art und Weise machen dürfen.
Noch ein bisschen durchhalten.
Und wir treffen uns wieder.
Sehr gerne.
Ich freue mich, und wir treffen uns alle wieder bei der nächsten Episode von All About the Dress.